Ja, damit begrüße ich euch nochmal, euch, die hier seid und euch, die im Fernsehen oder im Bildschirm schauen, hier das erste Mal zu unserem Gottesdienst. Und ich möchte einfach noch beten, bevor ich mit der Predigt anfange. Jesus, ich danke dir, dürfen wir wirklich dich kennen. Danke, dürfen wir dich im Zentrum von unserem Leben haben. Danke, dürfen wir wissen, dass du ein guter Gott bist, der uns liebt. Und ich bitte dich, dass du uns einfach hier leitest, dass du schenkst, dass wir wirklich einfach heute sogar in dieser Zeit von dieser Predigt dir dürfen begegnen. Dass es nicht einfach meine Worte sind, sondern dass du durch deinen Geist zu uns redest, persönlich, so wie es uns, wie wir es brauchen, wie es uns anspricht. Danke vielmals, Lob und Preis sei dir. Amen. Amen. Ich weiss nicht, wer von euch der William Wilberforce kennt oder davon gehört hat. Also persönlich kennt ihn auch niemand. Er hat nämlich von 1759 bis 1833 gelebt. Er war ein Engländer, er hat aus einer guten, wohlhabenden, bürgerlichen Familie hergekommen. Aber sein Vater ist früh gestorben und auch sein Onkel, der dann bei ihm gelebt hat, der ist relativ früh gestorben, sein Grossvater ist früh gestorben. Und das hat ihn auf der einen Seite ein bisschen allein gelassen, auf der anderen Seite hat es ihm ein grosses Erbe hinterlassen, so dass er, was Finanzen anbelangt, schon mit 20 mehr oder weniger ausgesorgt hat. Und so hat er während seiner Studienzeit sich mehr einem Kartenspiel und an abendlichen Trinkgelagen gewidmet. Er war zudem ein sehr guter Kommunikator und Gesellschafter gewesen. Das heisst, er ist gern gesehen gewesen, weil es auch einfach lustig war, dort, wo er dabei war, spannend war und er es gut hatte. Und entsprechend, wie man sich das vielleicht vorstellen kann, hat er nicht gerade den allzu disziplinierten Lebensstil geführt. Und trotzdem war er mit jungen 21 Jahren bereits Mitglied des britischen Parlaments, damals, also so um 17 irgendwie viel herum. Und hat erst später sein Studium hier auch noch erfolgreich abgeschlossen, nebst allem zusammen. Also mit 21 sind dann im britischen Parlament. Nachher ein paar Jahre später, mit 25, ist er ganz tief Gott begegnet. Er hat schon vorher von Gott gewusst, sein Onkel, der hat wirklich ganz persönlich an Gott geglaubt, eine Beziehung zu Christus gehabt. Und, aber das ist für ihn einfach als Erinnerung zurückgeblieben. Aber nachher mit 25 ist ihm Gott persönlich begegnet und er hat darauf reagiert und hat, wie man so sagt, wirklich eine ganz tiefe Bekehrung erlebt. Er hat sich vom alten Lebensstil gewandelt, ohne Gott, her zu einem Leben mit Gott. Und das hat natürlich auch seine ganze innere Haltung geprägt. Und das, was er von dem an gemacht hat, ist wirklich einfach sehr stark auch beeinflusst gewesen von dem neuen Leben, das Christus in ihn hineingegeben hat. Und etwas, was bei ihm bewirkt hat, und darum ist er eine Persönlichkeit, die in die Geschichte eingegangen ist, er hat angefangen zu kämpfen gegen die Sklaverei. In dieser Zeit war England eine der führenden Mächte, die in Afrika auf brutale Art und Weise Menschen holen, hat sie auf das Schiff gefercht und die, die lebend gerne rausgekommen sind, sie als Sklave verkauft. Millionenfach sind dort Menschen unter brutalen Umständen versklavt worden und Tausende und Abertausende sind unter dieser brutalen Gefangenschaft bereits bei der Überfahrt über das Meer gestorben. Und er hat sich zum Ziel gesetzt, dass er in seinem Ort, dort wo er war, als Politiker im britischen Parlament, den Kampf aufnimmt gegen Sklaverei. 18 Jahre hat er gekämpft. Praktisch jedes Jahr hat er wieder einen gleichen Antrag ins britische Parlament eingebracht, dass man den Sklavenhandel verbietet. Ich glaube, bis auf zweimal, wo es aus einem Grund nicht gegangen ist, hat er es jedes Jahr wieder reingebracht, immer gescheitert, bis eben in dem 18. Jahr, das war 1807, wo zumindest in der Nacht nach einer unlängen Debatte das britische Parlament, glaube ich, zur grossen Überraschung aller Umstehender sehr, sehr deutlich hat angenommen, den Antrag, dass man den Sklavenhandel verbietet. Der William Wilberforce hat dann noch weitergefahren, hat auch andere Länder dazu suchen zu gewinnen. England war ja vielleicht führend, aber nicht die einzige Nation, die in diesem Handel beteiligt war, Frankreich oder Spanien oder weiss ich welche Länder sonst noch. Und nachher ist er weitergegangen, weil er hätte nicht nur den Sklavenhandel abschaffen, sondern die Sklaverei an und für sich. Und so ist er weitergegangen. Und darum ist der William Wilberforce für mich ein grossartiges Beispiel, was möglich ist, wenn ein Mensch plötzlich sein Leben auftut und Gott an sich anfängt zu wirken. Er war vorher Parlamentarier und nachher Parlamentarier. Er war vorher der William Wilberforce und nachher der William Wilberforce. Aber was das bewirkt hat, war fundamental. Sein Leben in Gottes Hand, seine Gaben, seine Möglichkeiten, seine Position für Gott. Und so ist er vom Lebemann zu einem Kämpfer für Christus geworden. Sein Glaube war mehr als einfach nur Zugehörigkeit zu einer Religion. Das hat er ja wahrscheinlich von klein auf gehabt. Damals im Britischen Reich, vor allem im Parlament, bist du ja wahrscheinlich nicht als irgendjemand oder so gekommen, sondern er hat dort auch den Hintergrund gehabt von der Religion, vom Glauben. Aber es war nicht einfach nur eine Religionszugehörigkeit, es war auch nicht nur ein Lehrgebäude, sondern es war ein lebendiger Glaube, eine Liebe, die sein Herz nachher zum Handeln bewegt. Und für mich ist der Wilberforce damit ein Beispiel für das, was im 1. Timotheusbrief steht, in dem Brief, den Paulus seinem Mitarbeiter, dem Timotheus, schreibt. Der steht im 1. Kapitel, Vers 5, das Ziel der Unterweisung aber ist Liebe. So übersetzt Lutherbibel die aktuelle Ausgabe. Die vordere Revision 1984, die sagt noch, die Hauptsumme aller Unterweisung, das finde ich mir noch so gut, also quasi unter dem Strich müsste das rauskommen, die Hauptsumme. Es geht ja nicht in jedem Bibelvers kommt das Wort Liebe vor. Aber wenn man alles zusammennimmt, muss am Schluss das rauskommen. Die Hauptsumme aller Unterweisung, und damit ist natürlich nicht irgendwelche Unterweisung gemeint, sondern es geht dort im Zusammenhang ist es ganz klar um die biblische Lehre. Er hat dort ein bisschen gekämpft, weil die Leute haben sich in irgendwelchen Streitfragen verflochten und der Paulus hat gesagt, Timotheus, du musst die Mitte sehen, du musst die Geradlinie sehen. Es geht letztlich unter dem Strich um die Liebe bei der Lehre. Und das hat mich ganz interessant gedacht. Wir können es salopp sogar so ausdrücken. Wenn man bei einem Menschen oben den wahren christlichen Glauben hineinschüttet, dann muss unter Liebe rauskommen. Das Ziel von aller Belehrung ist Liebe. Das ist das, was Jesus sagt. Das höchste Gebot ist, lieb Gott und lieb die Mitmenschen. Oder Paulus sagt im 1. Korinther 13, hey, was auch immer dir macht, du, wenn es noch so fromm aussieht, wenn es ohne Liebe geschieht, ist es völlig ohne Wert. Könnt ihr mal 1. Korinther 13, die ersten Verse lesen, erklärt ihr das relativ schwarz-weiss. Und wenn wir den Vers anschauen, das Ziel der Unterweisung ist Liebe. Im Griechischen gibt es mehrere verschiedene Worte für Liebe. Im Deutschen tut man es einfach mit Liebe unterscheiden. Und die Bibel braucht auch mehrere Worte. Da muss man immer ein bisschen schauen, welches Wort wird hier gebraucht. Und hier braucht der Paulus das Wort Agape. Agape, die Liebe, das ist die göttliche Liebe. Das ist die Liebe, die nicht vom, wie sagt man, dem Objekt von der Liebe abhängt, also von dem, der geliebt wird, sondern rein von dem auskommt, der liebt. Damit ist sie bedingungslos. Gott liebt uns nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil Gott Gott ist. Das ist der Hintergrund von Agape. Das Vorbild von Agape haben wir in Jesus. Jesus, der bei seinem Vater im Himmel ist und sagt, ich will die Menschen retten, die sich selber in die Gacke hineingeritten haben, der Schuld und Sünde, und Mensch wird und als Mensch sich verspotten und das Kreuz nageln von denen, die er ja nachher schlussendlich rettet. Das ist Agape, die überhaupt nicht wegen dem anderen. Und um diese Liebe geht es hier, wie der Paulus sagt, das Ziel der Unterweisung aber ist Liebe. Und so kann Jesus nachher auch seinen Nachfolgern sagen, hey, es ist zu wenig, wenn ihr einfach eure Freunde liebt. Das macht jeder. Ich will, dass ihr eure Feinde lernt lieben. Das ist das, was euer Glauben unterscheidet von dem, was alle anderen noch können. Und damit kann man sagen, Agape stellt unsere Welt auf den Kopf. So war es damals, wo Jesus am Kreuz ist gestorben aus Liebe zu den Menschen und hat gesagt, es ist vollbracht. So war es 1807 im britischen Parlament, wo der William Wilberforce 18 Jahre parat war, zu kämpfen, bis der Sklavenhandel verboten worden ist. Und das war der erste grosse Stein, der ins Rollen kam, um dann schlussendlich die Sklaverei völlig zu verbieten. Und Agape stellt auch heute die Welt auf den Kopf. Die Liebe, die von Gott herkommt, die Liebe, die bedingungslos ist. Man kann es so sagen, der Glaube ist die Grundlage und die Liebe ist die Frucht. Darum habe ich es am Anfang salopp ausgedrückt, wenn man oben Glaube rein schüttet, kommt unten Liebe raus. Das ist der ganz feste Zusammenhang. Und so fordert die Bibel uns als gläubige Menschen immer wieder dazu auf, euer Leben soll Auswirkung haben, nämlich Liebe. Ihr sollt lieben nicht, damit ihr von Gott angenommen werdet, sondern ihr sollt lieben, weil ihr von Gott angenommen seid. Gott hat uns zuerst geliebt und aus dem heraus dürfen wir lieben. Gott hat uns gesegnet und wir sollen zum Segen werden. Der Glaube ist die Grundlage, die Begegnung mit Christus, die Verbindung mit ihm ist die Grundlage, die Vergebung, das neue Leben und die Liebe ist die Frucht. Und das ist so miteinander verbunden, so zwingend miteinander verbunden, kann man sagen, dass wir dürfen mit Zuverlässigkeit sagen, wir können lieben und wir sollen lieben. Darum kommt die Bibel nachher fast mit einem klaren Auftrag. Hey, dir, liebet. Hey, dir, geht weiter, seid grosszügig. Weil die Bibel weiss, wenn wir zu Christus gekommen sind, sind wir ausgerüstet, sind wir zugerüstet. Wenn wir das Leben von Wilberforce jetzt anschauen, dann sehen wir, dass er eine ganze Reihe von Unterstützern hatte. Sowohl auf der Seite der Politiker, als auch auf seinem Freundesfeld. Er hatte ganz viele gläubige Menschen, Christen, die mit ihm auf dem schwierigen Weg, wo du Ausdauer brauchst, 18 Jahre lang kämpfen, 17 Niederlagen einstecken und im 18. Jahr nochmal kommen, obwohl es aussichtslos gesehen hat. Bis in dieser Nacht, als nachher entschieden worden ist. Er hat viele Leute um sich herum gehabt. Er hat immer wieder die Sättigung gehabt, die ihn unterstützt haben. Aber letztendlich hat er entschieden, zu kämpfen. Er hat so können lassen. Letztlich hat er sich 18 Mal entschieden, dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Und nicht die anderen. Die anderen, das waren seine Unterstützung, seine Ermutiger und so weiter. Aber der letzte Entscheid ist bei ihm gelegen. Und genau gleich ist es bei uns. Es ist gut, dass wir eine Gemeinde sind, wo wir einander unterstützen können, wo wir einander gegenseitig ermutigen können, wo die Liebe untereinander da ist. Aber der Entscheid, aus dieser Liebe, aus dieser Agape heraus zu gehen und nicht bleiben zu sitzen, dran zu bleiben und nicht aufzugeben, liegt bei jedem Einzelnen von uns. Wenn du dich nicht entscheidest, Liebe zu üben, dann übst du nicht Liebe. Da kann dich niemand zwingen, in diesem Sinn. Und das ist das, was die Verantwortung nachher ein Stück weit wieder zu uns bringt. Es ist nicht unsere Substanz, es ist etwas, was Gott in uns hineinlegt, aber es muss gleich auch, es kommt nicht wie zwungenermassen aus uns raus, wenn ihr versteht, was ich da damit sagen will. Und darum ist die Ermahnung, die Ermunterung, die Aufforderung immer wieder wichtig, dass wir aus dieser Liebe leben. Wir unterstützen einander, aber niemand kann seine Berufung an seinen Mitmensch oder an die Gemeinde als Ganzes einfach delegieren. Ich sollte meine Nächste lieben, ja, darum sollten wir einen Nächstenliebe-Dienst in der Gemeinde auftun. Und das machen dann natürlich irgendwelche andere Leute, die besser Zeit haben, das besser können und damit bin ich fein raus. Also das ist jetzt ein bisschen plakativ gesagt, aber so geht es nicht, sondern jedes von uns ist schlussendlich selber aufgefordert. Darum möchte ich uns aufrufen, genau da, wo wir sind. Der Wilberforce, er hat sich das noch überlegt. Aber jetzt, als er gläubig geworden ist, soll das Parlament aufgeben und irgendwie ein Pastor werden oder so. Aber er hat gesehen, hey, er ist haargenau dort geblieben, wo er auch vorher war. Das Primär ist nicht, dass wenn wir Christ werden oder als Christ leben wollen, müssen unser Umfeld ändern. Sondern wir müssen anders in unser Umfeld hineingehen. Normalerweise, normal ist, dass wir grundsätzlich mal in unserem Umfeld bleiben. Vielleicht gibt es mal eine Berufung, die uns nachher weiterführt, aber das ist ein anderes Thema. Aber grundsätzlich, dort, wo wir sind, Dort sollen wir Liebe üben, dort sollen wir entsprechend handeln. Und dazu möchte ich uns einladen, mit dieser Agape, die das Ziel letztlich von aller biblischen Unterweisung ist, dass wir befähigt sind, die Liebe zu üben und damit Gott zu lieben, von ganzem Herzen, überall, unseren Nächsten zu lieben, wie uns selber, bis dahin, dass unser Nächster unser Feind sein könnte und wir ihn trotzdem lieben. Und das führt mich zurück zu unserer Predigtreihe, wo wir mit drin sind. Beauftragt, berufen, bevollmächtigt. Und auch zu unserer Predigtreihe, die dort drin eingeschlossen ist, zum Leitbild. Und wir sind ja bereits letzten Sonntag bei den Werten angelangt. Die 5 Werte, die unserem Leitbild erklärt sind: Glauben, Liebe, Leidenschaft, Freiheit, Einheit, Sachen, die uns als Gemeinde, ein bisschen unsere Kultur ausmachen sollen. Und wir haben letzte Woche haben wir den Glauben angeschaut. Da habe ich eine Predigt für den Glauben genommen und gesagt, ich möchte heute die 4 anderen Werte vorstellen. Und hier sind wir ja mitten beim einen von diesem Wert, nämlich bei der Liebe. Und das Leitbild sagt zu der Liebe: Christus ist uns Vorbild und Motivation. Er ist den Menschen in Liebe begegnet. Er hat sie angenommen, geachtet, ihnen vergeben, aber ihnen trotzdem die Wahrheit gesagt. Das ist die Art, wie wir als Gemeinde miteinander umgehen wollen. Das ist die Art, wie unsere Kultur sein soll, wie wir auch gegen aussen mit den Menschen umgehen sollen. Und es orientiert sich zuerst, wie ich eigentlich auch schon vorher gezeigt habe, an Christus. Jesus, der das beste Vorbild ist von dieser Liebe, was hier darum geht. Zuerst sind wir von ihm geliebt und nachher gehen wir in der gleichen Art raus. Und wie gesagt, der Glaube ist die Grundlage dazu. Darum haben wir das letzte Mal über den Glauben geredet, die ganze Predigt. Und die Liebe ist wie die Frucht, eben das Ziel, die Hauptsumme von der Belehrung, von der Unterweisung, von all dem, was wir in der Bibel finden und können lesen und sollen verstehen. Die 3 anderen Werte, für mich folgen die wie aus diesen 2. Glaube als Grundlage, Liebe als Frucht. Und dann kommen die 3 anderen Werte. Nehmen wir die Leidenschaft. Dort steht in unserem Leitbild: Was wir tun, tun wir leidenschaftlich. Wir geben unser Bestes, wobei nicht Perfektion im Mittelpunkt steht, sondern der Wille, Gott zu dienen, die eigenen Talente einzusetzen und weiterzuwachsen. Also es geht nicht darum, dass wir irgendwie Perfektionisten sind, sondern Leidenschaft, das ist einfach eine Ergriffenheit. Ein ähnliches Wort ist Begeisterung, aber Begeisterung ist manchmal etwas oberflächlich. Begeisterung kommt und geht und hat manchmal mit Gruppen und so weiter zu tun. Und die Leidenschaft, das ist etwas, das aus dem Herz geboren ist, das eben für mich aus der Liebe herauskommt. Wenn jemand wirklich die Menschen so fest liebt, dass er sagt, und ich werde leidenschaftlich ihnen dienen. Das Wort Leiden kommt ja da drin. Ich bin parat, dass es mir etwas kosten darf. Ich kann ein bisschen darunter leiden, für die Aufgabe zu machen, für den Dienst zu machen. Und dann geht es auch nicht darum, dass man perfekt ist, dass man sich mit anderen vergleicht. Da findet man immer einer, der es besser kann. Sondern dass man sich mit sich vergleicht. Was sind meine Talente? Wie kann ich mein Bestes geben? Wo ist meine Aufgabe? Und sich so reintut. Und das sollen wir aus Liebe tun. Und wenn wir das machen, dann wird in unserer Gemeinde Kultur entstehen, die eben leidenschaftlich ist. Und ich glaube, es gibt Orte in unserer Gemeinde, wo man das wirklich begegnet. Und das ist sehr ansteckend, sehr hilfreich und ich bin begeistert davon. Und es gibt Orte, wo wir wahrscheinlich an diesem Punkt noch wachsen können. Und dort ist für mich wirklich ein tiefes Bedürfnis, ein grosses Verlangen, dass der Wert in unserer Gemeinde noch mehr Raum nimmt. In gleicher Art können wir über Freiheit reden, der nächste Wert. Unsere Atmosphäre soll davon geprägt sein, dass jeder zu dem Menschen werden darf, als der er von Gott geschaffen worden ist. Und das ist für mich 1:1 ein Ausdruck von dieser Liebe. Wir tun andere Menschen nicht vor unseren Karren spannen, wir tun sie nicht in unsere Form pressen, sondern sie sollen dürfen zu den Menschen werden, die Gott sie gedacht hat. Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch ist unterschiedlich. Jeder Mensch hat seine Bedürfnisse, jeder Mensch hat seine Berufung. Und das Ziel der Gemeinde, unsere Kultur hier soll sein, dass ein Mensch zu dem werden kann, was Gott ihn gedacht hat. Es braucht manchmal ein bisschen Demut, jemanden zu beobachten, jemanden einen Weg zu gehen, die wir vielleicht zuerst nicht gesehen haben. Ich meine nicht, dass wir jemanden nicht aufmerksam darauf machen, wenn er ins Abseits läuft, aber einfach von seiner Persönlichkeit, von der Person, dass wir ihn dorthin freisetzen, als Ausdruck von gegenseitiger Achtung und Liebe. Und der letzte Wert nachher, auch der noch, die Einheit, wir sind unterschiedlich und folgen trotzdem gemeinsam Jesus Christus nach. Wir haben verschiedene Meinungen, reden darüber, respektieren aber gleichzeitig die getroffenen Entscheidungen der Verantwortlichen. Ich glaube, die Einheit ist ein ganz wichtiger Aspekt für eine Kultur vom liebevollen gemeinsamen Vorwärtsgehen. Meine Gemeinde ist ja schon eine lustige Versammlung. Da kommen Leute unter den unterschiedlichsten Facetten zusammen. Einmal das Alter. In unserer Gemeinde sehr deutlich. Über 90 und frisch geboren. Und alle sind da und alle kommen am Sonntag her, also die, die kommen. Und dann haben wir wirklich das ganze Bunte. Frauen und Männer. Verschiedene soziale Schichten, verschiedene Berufe und so weiter. Es gibt so viel, was uns auseinandernehmen können. Bei uns ist das nicht so aktuell, aber Leute von verschiedenen Nationen, von verschiedenen Kulturen und so weiter. Es ist wirklich so unterschiedlich. Es gibt eine Sache, die uns verbindet. Das ist Jesus Christus. Das ist, dass wir an ihn glauben, das ist, dass er das Zentrum von unserem Leben ausmacht, dass er uns das Leben gegeben hat und dass wir letztendlich geistlich gesehen zu seinem Reich gehören und darauf warten, dass sein Reich auch sichtbar aufgerichtet und vollendet wird sein. Ein Reich vom Frieden, ein Reich, wo kein Schmerz und keine Tränen mehr werden sein. Das ist das, was uns verbindet. Und manchmal ist das Einzige, was uns verbindet. Aber weil wir im Alltag manchmal schon mit unserem Temperament und mit unseren Idealen und mit unseren Vorlieben geprägt sind, kommt man als Gemeinde manchmal mit Reibereien aneinander. Und darum brauchen wir die Liebe, dass wir in Einheit vorwärts gehen können. Und die Liebe, die nicht wie eben die freundschaftliche Liebe vom anderen etwas erwartet, sondern die Liebe, die parat ist, zu geben. Und so können wir in Liebe vorwärts gehen. Es ist Jesus, der das über seine Jünger sagt, im Johannes 13, 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist der Punkt, wo wir wirklich einfach dürfen Vorbild sein. Wenn wir wirklich so uns lieben, wenn Leute sehen, wie unterschiedlich unsere Gruppe ist, wie unterschiedlich wir als Christen, es geht jetzt nicht nur um unsere Gemeinde, aber hier leben wir es natürlich am nächsten, so in Liebe miteinander umgehen, trotz aller Unterschiedlichkeit, ist das ein stärkeres Zeugnis als der beste Speech oder der beste Text, den wir weitergeben können. Das Leben spricht häufig die lautere Sprache als irgendwelche Worte. Und damit sind wir wieder bei Liebe angelangt und ich möchte nochmal zu diesem Vers zurückkommen, 1. Timotheus 1, 5. Ich habe euch nämlich bis jetzt nur die erste Hälfte gelesen. Der Vers geht noch weiter und die zweite Hälfte tue ich mir ebenso aufschlussreich. Das Ziel der Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben. Also Paulus erklärt hier Timotheus, nur, dass wir es richtig verstehen, die Liebe kommt im Fall nicht aus uns. Es ist schon ein bisschen angeklungen da in der Einführung, die ich bis jetzt gemacht habe. Aber die Liebe kommt nicht aus uns, sondern sie kommt aus einem reinen Herz, aus einem guten Gewissen und aus einem ungeheuchelten Glauben. Wir können es so anders sagen, wenn du als Mensch Agape probierst, aus eigener Kraft zu leben, als Mensch göttliche Liebe probierst zu leben, bist sofort überfordert und sehr gleich frustriert, weil es funktioniert einfach nicht. Ich glaube, wir können als Menschen bis zu einem gewissen Grad freundschaftliche Liebe. Wenn etwas zurückkommt, können wir etwas geben. Es ist ein Geben und ein Nehmen, das funktioniert. Aber die göttliche Liebe, die parat ist zu opfern, die parat ist, der Find zu lieben, da sind wir gleich auf dem Trockenen, wenn das aus uns raus soll kommen. Das ist auch die Lehre der Bibel. Die Liebe kommt nicht aus uns, sondern sie kommt aus einem reinen Herz, aus einem guten Gewissen und aus einem ungeheuchelten Glauben. Und das ist gleichzeitig auch eigentlich die Ermutigung, die sagt, dir Christen, dir Freunde, es ist möglich, man kann die Liebe lieben. Aber sie muss aus einem reinen Herz, aus einem guten Gewissen und aus einem ungeheuchelten Glauben kommen. Und dort fangen wir wieder bei Jesus an. Jesus ist der, der uns völlig vergeben hat. Und wer das empfangen hat, die völlige Vergebung hat, was hat er? Er hat ein reines Herz. Dort, wo die Schuld uns belastet hat, dort ist Reinheit. Und das muss man wissen. Es ist vor ein paar Wochen her, als ich die Frage gestellt habe, wer von euch könnte die Hand aufhaben, wenn Gott hier sein würde und würde sagen, ich suche ein Beispiel von jemandem, der makulos gerecht ist vor mir. Haben wir den Mut, dort die Hand aufzuhaben? Das ist ja so. Wir sind aus uns selber nicht gerecht. Und manchmal kommt uns das zu fest wieder vor die Augen. Aber wir sind gerecht aus Gnade, weil Christus für uns gezahlt hat. Gott ist völlig gerecht. Und wenn wir aus uns selber vor Gott stehen, ist jeder auch kleinste Makel, muss Gott schuldig sprechen, weil er nicht ein Fünfi la Grazie sein kann, weil er eben ein gerechter Richter ist. Aber weil er uns liebt, hat er Christus geschickt, der für uns gestorben ist, der unsere Strafe auf sich genommen hat, damit wir seine Gerechtigkeit vor uns dürfen nehmen. Und das macht uns makellos, dass wir Gerechtigkeit von Jesus haben. Und wer das hat, der hat ein reines Herz. Und wer in diesem Wissen völlig fest ist und ganz fest daran haltet und sich darauf ausrichtet, der hat ein gutes Gewissen. Das sind die beiden Sachen. Und dann kommt noch der ungeheuchelte Glaube. Und es ist tatsächlich so, es gibt, wenn es einen ungeheuchelten Glauben gibt, dann ist impliziert, dass es so einen geheuchelten Glauben gibt. Man kann Christ sein und mimen. Das Wort Heuchler oder Heuchelei im Griechischen kommt vom Wort Schauspieler. Die Schauspieler im Altertum, im griechischen Altertum, die haben einfach eine Maske vor ihrem Gesicht gehabt, die ihren Charakter ausgedrückt hat. Man hat vor der Maske den gesehen, den sie haben spielen sollen, und nicht den, den sie waren. Und aus dem heraus ist dann das Wort Heuchler geworden. Einer, der etwas zur Schau stellt, das gar nicht hinter seiner Maske ist, das er gar nicht in Wahrheit ist. Und genau so kann man einen geheuchelten Glauben haben. Man kann einen Glauben spielen. Man kann das äußerliche Verhalten spielen. Wenn jemand da reinkommt und ein paar Mal da ist, weiss er etwa so ein bisschen, welches Vokabular das man hier braucht, wie das man sich begrüßt, wo man her sitzt und wie lange man bleibt sitzen, wenn man aufsteht und wie lange man dann noch einen Kaffee trinken soll. Und nach 3-4 Mal hat er das Duss. Und damit kann er relativ gut zeigen, dass er hier voll dabei ist und dass Christsein für ihn völlig klar ist und so weiter. Muss noch 2-3 richtige Bibelfersen auswendig lernen oder was auch immer, dass er dann noch machen will. Und er kann äußerlich ein Top-Christsein leben und trotzdem ist hinter der Maske Christus nicht in seinem Herz. Trotzdem ist er hinter sein eigenes altes Leben. Und gemäss 1. Timotheus 1,5, aus dem geheuchelten Glauben kommt kein Agape. Darum sagt Jesus einmal, hey, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Man kann einen geheuchelten Glauben spielen, eben heucheln, aber man kann Frucht nicht spielen. Der ungeheuchelte Glaube ist in dem Sinne ein Stückchen weit schwarz-weiss. Entweder du nimmst Christus an, entweder du nimmst die Hoffnung ihm an, entweder du bringst ihm dein Leben und deine Schuld und nimmst seine Vergebung und sein neues Leben an, oder es gibt keine Hoffnung. Es gibt keine Hoffnung im Jetzt und es gibt keine Hoffnung auch in der Ewigkeit. Wenn Christus zurückkommt, um uns abzuholen oder dann, wenn unsere letzte Stunde schlägt hier im irdischen Leben. Das klingt krass und schwarz-weiss, aber für mich ist das total logisch. Stell dir vor, Gott würde doch Jesus nicht opfern, wenn er muss sagen, sie könnte es eigentlich auch selber, wenn sie sich ein bisschen anstrengen. Also Gott hat Jesus nur darum geopfert, weil es der einzige Weg ist. Sonst hat Gott nie seinen geliebten Sohn geopfert und Jesus wäre wahrscheinlich auch nicht freiwillig parat gewesen, sich einfach aufzuopfern. Er war ja nicht einer, der das Leiden geliebt und gesucht hat, sondern er war einer, der aus Liebe parat war, das auf sich zu nehmen. Und darum ist für mich völlig logisch, dass schwarz-weiss in diesem Sinn. Aber es kommt uns manchmal etwas speziell vor. Aber es ist etwa so logisch, wie man ein wirksames Medikament hat. Das Medikament ist schon schwarz-weiss. Entweder nimmst du es, hilft dir, oder du lässt es sein und du stirbst. So krass und einfach ist das. Und bei Christus ist es in diesem Sinn eigentlich gleich. Und darum, und das ist ja das Grosse dieser Zeit, in der wir jetzt drin leben, dem Zeitalter, seit Jesus ist auf dieser Welt war, bis er wieder zurückkommt oder bis wir von dieser Welt gehen, persönlich, weil sie letzte Stunde eben schlägt, ist, sagt man, Gnadenzeit. Weil es die Zeit ist, wo Gott sagt, wer zu mir kommt, der wird ihn nicht rausstossen. Wer mich aufnimmt, der bekommt das neue Leben. Also die Einladung weg von keinem Glauben oder von einem geheuchelten Glauben her zu einem wahren Glauben ist noch da. Der Weg zu Christus ist offen. Und die Folge davon, von einem wahrhaften Glauben, ist nachher eben, wie ich schon vorher ausgeführt habe, ein reines Herz und ein gutes Gewissen. Und nachher haben wir die Voraussetzung für die kraftvolle Agape-Liebe. Weil wir von Christus ein reines Herz haben bekommen und es ist völlig rein. Und das müssen wir als Christus manchmal bewusst sein, weil wir ja im Alltag manchmal auch Fehler machen, weil wir nicht vollkommen sind, weil wir auch nach dem Christwerden noch nicht auf uns bauen können. Darum müssen wir uns das immer wieder bewusst machen. Und wenn wir uns das wirklich bewusst machen, so, dass unser Gewissen rein ist. Und wenn wir auch von der Haltung her ein reines Gewissen bewahren, indem wir wirklich sagen, wir wollen Christus nachfolgen, wir wollen uns auf das ausrichten. Und der wahre Glaube wird uns dorthin bringen. Und die kraftvolle Liebe wird so stark sein, dass man 18 Jahre kämpfen kann für Gerechtigkeit. Ja, wir lesen es hier, es braucht Unterweisung, Unterstützung. Darum ist ja das Ziel der Unterweisung Liebe. Wenn die Liebe einfach automatisch da wäre, wir müssten nichts tun, es würde einfach von selber aus uns rausfließen, wir können es gar nicht erwehren, dann braucht es die Unterweisung nicht. Aber wir brauchen Belehrung dazu. Wir brauchen die Ermutigung dazu. Vielleicht auch mal der Mahnung und sagen, hey, das, was du jetzt hier vorhast, das entspricht eigentlich der Art, wie Menschen ohne Liebe handeln. Aber du, der ein Mensch bist, der die Liebe von Christus hat, du könntest, solltest, darfst hier eigentlich anders handeln. Und darum dürfen wir miteinander unterwegs sein. Das Ziel der Unterweisung ist Liebe aus reinem Herz, aus gutem Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben. Und wenn ich mit dieser Predigt euch jetzt habe probiert zu unterweisen, hoffe ich, dass mir das gelungen ist. Ich hoffe, dass ihr mit Mut zurückgeht in euren Alltag, um mit dieser Liebe einfach dort zu lieben. Ihr müsst nicht ein neues Umfeld suchen, sondern ihr dürft dort, wo ihr seid, lieben. Weil es gibt in deinem und meinem Umfeld viel Bedürfnis und Not, viel Leid und Ungerechtigkeit. Und gegen das dürfen wir als Christen aufstehen. Und es gibt viele Menschen, die die Hoffnung in Christus nicht kennen. Und wir können sie ihnen bringen. Durch unser Zeugnis an Leben in Liebe, aber vielleicht auch einmal durch unser Zeugnis, indem wir ihnen weitergeben, wie wir Christus erlebt haben. Weil wir die Liebe haben, die aus dem reinen Herz, aus dem guten Gewissen und aus dem ungeheuchelten Glauben kommt. Darum können wir so auf sie zugehen. Und dazu möchte ich uns alle einladen. Amen. Vater, ich danke dir, dass du uns die Liebe gibst. Ja, in deinem Wort steht, die Liebe von Christus ist in unser Herz ausgegossen. Und ich bitte dich, dass du uns ganz neu hilfst, aus dieser Liebe heraus zu leben. Und das wirklich einfach zu leben. So, dass unsere Mitmenschen etwas von deiner Liebe spüren, auch wenn sie dich noch nicht kennen, sondern weil sie uns sehen und uns erleben. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir freigesetzt werden, ganz neu so zu leben. Aber dass wir als Gemeinde untereinander, miteinander, gegenseitig so umgehen, dass hier ein Ort ist, der von wahrhaftiger Liebe geprägt ist. Danke vielmals. Lob und Preis sei dir. Amen. Ich weiss nicht, wo das dir heute seid. Dir im Bildschirm, dir, wo hier seid. Ich möchte aber gleich noch einfach euch einladen, nach gerade noch so, wenn wir vielleicht noch ein Musikstück hören oder so, nach ein paar Gedanken zu machen, wo stehe ich heute? Vielleicht bist du ein Mensch, der Jesus noch nicht persönlich kennt, der sagt, bis jetzt habe ich gar keinen Glauben gehabt oder einen geheuchelten Glauben und eigentlich möchte ich zum wahren Herrn kommen. Ich sehne mich nach einem reinen Herz, nach einem guten Gewissen, nach einem ungeheuchelten Glauben. Und ich möchte dich einladen, dass du das heute änderst. Ich möchte dir wirklich einfach helfen, dass dieser Tag heute zu einem Tag werden kann, wo du neu einfach Christus erlebst, wo das neu in dein Leben kommt. Und ich habe ein Gebet formuliert, und es kommt nicht auf die genaue Formulierung drauf an, sondern aus dem Ausdruck von deinem Herz. Und das Gebet hier wirklich der Ausdruck von deinem Herz ist, dann darfst du das mitbeten für dich. Ich würde dir empfehlen, dass du es so halblaut mitlesest, wenn ich es jetzt wieder bete. Und dass du es zu deinem persönlichen Gebet machst. Wie gesagt, es geht nicht um die Formulierung, das kann man ganz verschieden formulieren, sondern es geht um dein Herz. Und so möchte ich dich einladen, wenn du wirklich Christus lernen kennen, wirklich das reine Herz und das gute Gewissen oder ungeheuchelt Glauben willst, dass du so mitbettest. Jesus, ich habe bisher mein Leben ohne dich gelebt. Ich habe dich nicht geehrt und in meinem Denken, Reden und Handeln Böses duldet und pflegt. Bitte vergib mir meine Schuld vor dir. Schenk mir ein reines Herz, ein gutes Gewissen oder ungeheuchelt Glauben. Danke, dass du alles für mich hast da. Danke, dass du mir vergeben hast und ich jetzt zu dir darf gehören. Du sollst das Zentrum von meinem Leben sein. Ich will dir nachfolgen und ich will lernen, so zu leben, dass es dir gefällt. Ich kann das nicht aus mir selber tun, aber mit dir werde ich das Ziel erreichen. Ich danke dir, Jesus. Amen. Wenn du das Gebet gebetet hast, dann möchte ich dich einladen, dass du dich nachher noch bei mir meldest. Wenn du im Bildschirm bist und mich hier siehst, dann möchte ich dich einladen, dass du dann über unsere Webseiten oder so, über Mail oder über die Telefonnummer, dort mit mir, mit uns Kontakt aufnimmst, dass wir wirklich einfach dich auch unterstützen können, zu den ersten Schritt in diesem Leben. Aber das, was wirklich geschehen ist, ist das, was Christus in dir da hat. Manchmal spürt man das sehr intensiv und manchmal spürt man es nicht einmal gross. Aber an der Frucht wird man es nachher erkennen, früher oder später. Und genau da drin möchten wir dich unterstützen, möchten wir dir helfen. Aber vielleicht bist du auch da oder schaust du zu und denkst, ja, das kenne ich, das Christsein habe ich, ich habe diesen Glauben, aber ich kämpfe noch mit einem guten Gewissen, mache mir immer wieder selber Vorwürfe und das blockiert mich. Und wenn ich mir die Vorwürfe mache, dann fühle ich mich unfähig und dann bin ich unfähig, Gott zu dienen. Und ich möchte dich ganz neu ermutigen. Ein gutes Gewissen ist nicht unsere Leistung und hängt nicht davon ab, dass wir alles richtig gemacht haben, sondern ein gutes Gewissen kommt davon, dass wir unser Herz auf Christus ausrichten, dass wir festhalten, dass wir in ihm, durch seine Vergebung und Gnade, ein reines Herz haben und dass wir aus das heraus einfach glauben, dass er uns vergeben hat. Und dann dürfen wir ein gutes Gewissen haben und mit dem weitergehen. Und dann möchte ich dich einladen, dass du dann sagst, und aus Dankbarkeit, nicht aus Pflicht und Druck, und aus Dankbarkeit, wo die Agape-Liebe, die in mir ist, das Potenzial, das ich immer wie mehr anfange nutzen. Und wenn ich nicht mehr anstehe, wenn ich nicht mehr nicht weiterkomme, dann ist es eben vielleicht die Lehre, die ich noch brauche. Das heisst, die Ermutigung von jemandem. Manchmal braucht es einen Bibelvers und wir werden freigesetzt, einen Menschen anzunehmen, wo wir bis jetzt ein Problem hatten damit. Und so möchte ich dich einladen, dass du wirklich dich neu auf den Weg machst. Denk an Wilberforce, 18 Jahre lang gekämpft, bis er das Ziel erreicht hat. Ich wünsche dir nicht, dass es bei deinem Ziel so lang geht, aber ich möchte dich wirklich ermutigen, dran zu bleiben und Ausdauer zu haben, bis du daran herkommst. Und so möchte ich, dass wir jetzt einfach noch Zeit haben von der Besinnung, wo wir ganz persönlich uns Zeit nehmen können. Von euch im Bildschirm möchte ich mich verabschieden. Euch möchte ich eine ganz gute Zeit wünschen. Und wie gesagt vorher, ich freue mich, wenn wir Kontakt aufnehmen können. Gerne darfst du dich melden, wenn du ein Anliegen hast aus dieser Predigt raus oder auch sonst. Eben auf unserer Webseite findest du Kontaktdaten dazu. Und von dir möchte ich mich verabschieden. Auf Wiedersehen, bis gesegnet. Und hab's gut. Ade.